Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin. Aber hier im Podcast bin ich eure persönliche Ernährungserklärerin. Und wie ihr wahrscheinlich jetzt schon alle wisst, könnt ihr mit abstimmen, welche Themen wir als nächstes besprechen. Und für die, die nicht bis ganz zum Schluss immer hören, wo ich dann das erkläre, diesmal einmal vorab. Und zwar, wenn du für meine Newsletter angemeldet bist, dann kriegst du einmal in der Woche einen Newsletter mit so Links zu Artikeln und Rezepten und so. Und einen zweiten, da kriegst du den Link zur neuen Podcast-Folge, aber auch den Link zur Abstimmung für die Themen. Und alle, die angemeldet sind, dürfen da mit abstimmen. Und das ist immer eine ganze Liste, die wechselt auch regelmäßig. Und dann suche ich mir immer die aus, die euch am wichtigsten sind. Und eins der Themen davon haben wir heute, und zwar ist es eigentlich der BMI, der Body Mass Index, was er taugt, wie wichtig er ist, wie aussagekräftig er ist. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich nochmal was zu diesen Sardinen sagen. Also wer letzte Woche dabei war, weiß, ich habe eure Fragen beantwortet zum Thema verschiedene Kuren oder Fastenkuren. Und da war eben auch dieses Sardinenfasten dabei. Und alter Schwede, nachdem ich das eben ein bisschen recherchiert hatte und mein Handy scheinbar gehört hat, dass mir Sardinenfasten am Herzen liegt, hat's mir jetzt meinen ganzen Feed-Algorithmus überall voll geknallt mit allem, was man jemals zu Sardinenfasten wissen und nicht wissen wollte. Da ist mir aufgefallen, dass es zu den Dingen, die ich das letzte Mal gesagt habe, noch ein paar andere Behauptungen gibt, warum das so super sein soll. Und da habe ich mir gedacht, es geht euch wahrscheinlich genau gleich. Ihr kriegt dauernd diese Videos reingespielt, die sagen, wie toll das ist und dass man es unbedingt machen muss. Da haben wir gedacht, da gehen wir mal drauf ein, wie viel davon wahr ist und wie man das im Zusammenhang sehen muss, weil es vielleicht euch auch sonst verunsichert. Und da haben wir gedacht, deswegen reden wir jetzt noch einmal über Sardinenfasten. Also, wer letztes Mal nicht dabei war. Sardinenfasten ist ein niegelnagelneuer Trend, in dem man tagelang oder wochenlang ausschließlich Sardinen aus der Dose in Olivenöl isst. Und zwar die ganzen mit der Haut und wo die Gräten und die Wirbelsäule noch dabei sind, wer das mag, weil es besonders viel Kalzium liefert. Und das isst man und dann passieren Wunderdinge. Also wunderbare Dinge. Um diese wunderbaren Dinge, auf die wollen wir jetzt ein bisschen eingehen. Also, das Hauptargument, das ich so gesehen habe in diesen Videos, ist, man isst diese Sardinen nur noch bei echtem Hunger, aber nicht aus Langeweile und aus Frust und so. Wie der eine gesagt hat, eat for fuel, not for boredom. Also ist es als Benzin, als Kraftstoff, als Nährstoff, aber nicht aus Langeweile. Und das ist jetzt etwas, was ich grundsätzlich sowieso empfehle. Und das ist das, das ist die ganze Basis vom Faust-Formel-System. Wir sagen, wir essen Dinge, die schmecken gut und die machen uns satt. Und dann essen wir, achten wir auf die Signale unseres Körpers und wir hören auf zu essen, wenn wir satt sind, aber essen dann nicht mehr weiter. Aber wir essen immer, wenn wir hungrig sind. Und damit entsteht ein natürliches Kaloriendefizit. Weil wenn Menschen abnehmen sollen, dann kann der Körper das quasi, also wenn die mehr Gewicht haben, als sie haben sollten und sie essen nur, bis sie gerade satt sind, entsteht ein Kaloriendefizit. Und das ist natürlich sehr einfach, das zu erreichen, wenn du ausschließlich eine Sache isst, die nur mittelgut schmeckt. Also ich sage jetzt mal nicht Sardinen, ich weiß nicht, wie viele Leute sich täglich daran danach sehnen, dass sie endlich wieder Sardinen essen dürfen. Die schmecken gut, ja, sind ein wunderbares Nahrungsmittel, ein ganz tolles Nahrungsmittel, aber ich reiß mich da jetzt nicht dreimal am Tag drum. Und wenn du es dann am zweiten und am dritten Tag gemacht hast, irgendwann steht dir das Oberkante Unterlippe oder wie man in Österreich sagt, es graust einen, also es ekelt dir davor. Und es ist etwas, wo die alle berichten, sagen, spätestens ab dem zweiten Tag in Wahrheit, isst man das eigentlich nur noch, wenn man schon richtigen, fast schmerzhaften Hunger hat. Und man isst es einfach nur, um diesen Hunger zu bekämpfen, aber man isst es nicht weiter, weil es so super ist. Und das erlaubt ihnen dann eben, da passieren diese wunderbaren Dinge. Und das ist aber was ganz Normales, weil damit einfach ein Kaloriendefizit entsteht. Und ich finde halt, und das werden wir jetzt bei all diesen Punkten, die wir durchgehen haben, ist, das gleiche Ergebnis kann man auch mit weniger Quälerei erreichen. Es ist eine wahnsinnig gute Idee, sein Sättigungsgefühl zu verbessern und aufzuhören zu essen, wenn man satt ist. Das ist das, was ich ja sowieso immer predige. Und das ist das Ziel, wie wir die Mahlzeiten zusammenstellen, damit dieses Sättigungssignal kommt. Die zwei wichtigen Sättigungssignale sind Protein und Calcium. Und von beiden ist natürlich sehr viel drin in den Sardinen. Deswegen kommt es noch einmal früher. Aber das kannst du mit anderen Dingen auch erreichen, ohne dass du tagelang nur Sardinen in dich reinstopfst. Also was für mich noch das Zweite ist, auch wenn man das damit relativ schnell erreicht, für mich ist die Frage, was passiert danach? Und ich komme aus, ich habe eine Diät-Vergangenheit und ich kann mich erinnern, in den 70er und 80er Jahren gab es einmal diese Eier-Diät, da hat man nur hartgekochte Eier gegessen. Und hat natürlich auch sehr schön abgenommen, ist ähnlich wie mit den Sardinen. Ich habe jetzt einen gesehen in einem Video, der jetzt auch das wieder empfiehlt, statt Sardinen essen sie Eidotter, nur Eidotter. Da habe ich dann meine Zweifel, wie ideal das ist, aber gut. Und das ist einfach deswegen, weil dann, das ist so langweilig, das ist so einseitig. Aber wenn du diese Diäten gemacht hast, jemals, dann weißt du, also mir ist es so gegangen, dass man die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, was man isst, wenn man endlich wieder essen darf. Ja, das Brot, die Nudeln, die Süßigkeiten. Und wenn es nur eine Karotte oder ein Apfel ist, man freut sich so drauf, endlich mal wieder was anderes. Und jetzt geht's ja darum, dass wir dein Verhältnis zu Essen und zu deinem Sättigungsgefühl verbessern. Und das hast du sicher relativ schnell heraus, während du nur Sardinen isst. Ich bezweifle sehr stark, ob für die Leute, die da auf dem Gebiet empfindlich sind, sich das Verhältnis zum anderen Essen dadurch verbessert hat. Und ob der Schuss nicht nach hinten losgehen kann und dann eher ein schlechteres Verhältnis hat, weil man eben wieder diese ich durfte nicht, ich darf nicht, ich soll nicht, ich will aber und Heißhunger und solche Sachen auslässt. Also es ist eine gute Idee auch, ich rede oft einmal vom langweiligen Essen, es hat schon was, es ist viel einfacher aufzuhören zu essen, wenn es gut schmeckt, aber nicht aufregend ist. Also wenn man oft die gleichen Dinge isst, die man gerne mag, aber es ist halt nicht so spannend, zweimal hintereinander oder dreimal hintereinander das Gleiche zu essen. Aber dazu muss ich mich nicht mit Sardinen quälen. Also den Teil, der finde ich, der geht 1:0 für die normale Ernährung. Dann sagen sie natürlich immer, sie verlieren relativ schnell viel Gewicht. Das ist kein Wunder. Es entsteht ein natürliches Kaloriendefizit und zwar ein relativ dramatisches, weil wir nicht so viele Sardinen in uns reinwürgen können, wie wir Energie bräuchten. Das andere ist, du isst absolut keine Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate, also Zucker im Körper, ist an viermal so viel Wasser gebunden. Und jetzt muss der Körper, aber der braucht dann seine Kohlenhydratreserven auf. Und damit verliert er dann auch Wasser, und zwar viermal so viel. Und das ist also, du reduzierst deine Kohlenhydratreserven im Körper, weil du isst ja keine, und verlierst sehr viel Wasser, dann sind gleich 1 bis 3 Kilo weg. Und es hat nichts, noch überhaupt nichts mit Fettverlust zu tun. Und sobald du wieder Brot und Nudeln und Äpfel und Karotten isst, werden diese Kohlenhydratspeicher wieder aufgefüllt und das ganze Wasser wieder mitgespeichert, weil das ist so. Und das Gewicht ist da drauf. Es funktioniert sicher auch, um Fett abzunehmen, das bezweifle ich nicht, aber eben dieser Kohlenhydratverlust, der sehr motivierend ist, der ist relativ schnell da und das ist halt ein Effekt, der für nichts ist. Also das ist, dann wiegst halt weniger, dann wiegst wieder mehr, du hast weder abgenommen noch hast du danach zugenommen, du hast nur deine Kohlenhydrate reduziert und wieder raufgeschoben. Man muss dazu sagen, jedes einzelne Video, das ich gesehen habe, das nicht von jemandem ist, der es nur ausprobiert hat, sondern jemand ist, der es propagiert, die kommen alle durchwegs aus der ketogenen Ernährung. Also das sind Menschen, die finden das besonders ideal, wenn man gar keine Kohlenhydrate isst, also ketogen sich ernährt. Darüber können wir gerne mal reden. Es hat viele, viele gute Gründe, warum die Faustformel nicht ketogen ist. Also ja. Deswegen, man muss wissen, die kommen aus dieser Ecke, die wollen eh nicht, dass ihr danach wieder Kohlenhydrate esst. Die wollen nur, dass ihr dazwischen mal nur Sardinen esst. Dann ist es so, dass sie sagen, es reduziert Entzündung im Körper und zwar stärker, als wenn man normales, zum Beispiel Wasserfasten macht. Okay, also dazu muss man wissen, Entzündung im Körper, ihr erinnert euch, wir haben vor kurzem mal drüber geredet, Entzündung im Körper wird unter anderem dann reduziert, wenn wir weniger Kalorien zu uns nehmen. Das tun wir hier. Wenn wir weniger Kohlenhydrate und vor allem weniger Zucker essen, haben wir null. Und wenn wir mehr Omega-3-Fette zu uns nehmen, haben wir hier sehr viel. Also das ist so wie ja, no, na. Ja, aber auch da wieder, Entzündung zu reduzieren geht, ohne dass ich mich mit Sardinen quäle. Ich könnte auch mich halbwegs normal ernähren und hier nur wieder eine Dose Sardinen essen, hätte ich genau den gleichen Effekt. Warum es Entzündung mehr reduziert als normales Fasten ist, und das ist vielleicht für viele überraschend, Fasten ist sehr stressig für den Körper und wenn der Körper gestresst ist, erhöht das Entzündung. Das heißt, wenn man länger als fastet, also länger als 2-3 Tage und vor allem, wenn man dann Fasten bricht, also wenn man dann wieder isst, dann kann es sein, dass genau an diesen Punkten der Körper mit Entzündung geflutet wird. Und das wird ein bisschen abgebremst, weil eben da so viel Omega-3 drinnen ist, im Gegensatz zum normalen Fasten. Aber du kannst Entzündung reduzieren, indem du dich normal ernährst und ohne den Körper in diesen Fastenstress zu schicken. Sie sagen, es reduziert viszerales Fett extrem. Das wird nie gemessen bei denen. Das behaupten die einfach nur. Ja? Aber klar geht viszerales Fett zurück, wenn wir Entzündung reduzieren, weniger Kalorien essen, mehr Omega-3 essen und keine Kohlenhydrate und keinen Zucker essen, weil das sind die Dinge, die die Entzündung befeuern und so viszerales Fett, also viszerales Fett ist das in der Bauchhöhle, also unter der Bauchmuskulatur um die Organe herum. Das ist das Fett. Und es ist sehr entzündungsfördernd. Also es wird von Entzündung gemacht und fördert weiterhin Entzündung und hat eben mit dem Ganzen, das wir damals besprochen haben in der Folge, wir verlinken es euch gerne, zu tun. Und das wird reduziert. Das glaube ich sofort. Ja, glaube ich sofort. Gemessen hat das kein Mensch. Ja, kein Mensch hat dort irgendwie BIOS oder DEXAS oder irgendwas gemacht, um das wirklich zu messen. Das behaupten sie nur. Aber es ist eine Behauptung, die man auch machen kann, weil ja, naja, du machst alles, was viszerales Fett reduziert, dann wird es damit auch passieren. Aber wie gesagt, dazu muss ich mich nicht mit Sardinen quälen. Und nichts gegen Sardinen, es ist ein Superfood. Ja, sind ganz, ganz toll. Aber nur und ausschließlich macht schon Probleme. Dazu kommen wir noch gleich. Also das ist eine Fastenkur mit einem sehr nährstoffdichten Lebensmittel, das sehr viel drinnen ist. Aber wie gesagt, die ganzen Effekte gehen auch ohne diese Quälerei. Dann habe ich gehört, ein Boost to Metabolism. Also es boostet deinen Stoffwechsel. Und es ist also ein toller Nebeneffekt. Ja, jede Fastenkur boostet, also erhöht kurzfristig deinen Stoffwechsel um bis zu, glaube ich, 3 bis 10 oder 11%. Das ist immer so, wenn du extrem wenig Kalorien isst. Ganz kurzfristig, nicht langfristig. Langfristig senkt es, aber kurzfristig. Das hat nichts mit den Sardinen zu tun. Das ist nur eine Annahme, die Tante hat, weil wir fasten. Ja? Und sobald du das länger machst, drosselt es übrigens wieder, weil das einfach eine Funktion ist von längerem Fasten. Der Körper geht in den Sparmodus. Das kannst du auch mit den Sardinen nicht abfangen. Dann sagen sie, du hast also mehr Ketone im Körper. Ketone muss ich vielleicht kurz ausholen. Also, fast alle deine Zellen im Körper können Zucker oder Fett verbrennen. Ihr wisst, wenn ihr joggen geht und ihr seid im Fettverbrennungspuls, dann ist es eben so, dass der Körper gerade relativ viel Fett im Verhältnis zu Kohlenhydrate, also zu Blutzucker, verbrennt. Ja? Außer das Gehirn. Das Gehirn und noch ein paar andere Sachen, aber das Gehirn vor allem kann kein Fett verbrennen. Das braucht also eine gute Versorgung, eine gleichmäßige Versorgung mit Blutzucker, also Kohlenhydraten. Und jetzt haben wir aber keine gegessen. Jetzt hat der Körper zwei Möglichkeiten. Erstens, er bastelt sich Zucker selber aus Eiweiß. Das ist die Gluconeogenese. Das passiert auch sofort. Und dann können aber die Gehirnzellen noch was Zweites verwenden als Energie. Und das ist Ketone. Früher hat man gesagt Ketonkörper. Und Ketone werden aus Fett hergestellt. Die werden quasi hergestellt von der Leber und die füttern dann unser Gehirn statt dem Zucker. Und jetzt essen wir keine Kohlenhydrate und relativ viel Fett und dann steigen die Ketone. So weit, so total zu erwarten. Das heißt nicht, dass wir sonst keine haben. Und ich habe auch ein Video gesehen, der hatte davor mit der normalen Ernährung höhere Ketone, als er sie dann hatte, während und nach der Fast. Aber es mag ein Einzelbeispiel sein. Also die Theorie ist, dass es Ketone erhöht und dass das was Tolles ist, weil das zeigt, dass Fettverbrennung passiert. Jein. Ja, du könntest ja, wenn du exogene Ketone nimmst, also es ist eine Ketone, die man essen kann, steigt überhaupt keine Fettverbrennung. Du hast jetzt einfach nur Ketone gegessen, mehr Kalorien in einer anderen Form. Und ja, da steigt die Fettverbrennung, weil wir sind in einem Kaloriendefizit. Natürlich steigt die Fettverbrennung und wir produzieren kaum Insulin, weil wir keine Kohlenhydrate essen. Natürlich steigt die Fettverbrennung und deswegen steigen auch Ketone, weil wir einfach, der Körper muss Benzin für unser Gehirn basteln. Aber Ketone sind kein Zeichen für Fettverbrennung. Die findet nur zufällig gleichzeitig statt, diese Sachen. Ja, wir verbrennen immer Fett und Kohlenhydrate hin und her. Und ja, jemand, der insulinresistent ist und also über die Jahre quasi die Fettverbrennung nicht mehr so perfekt funktioniert, die können schon, da kann man schon die Fettverbrennung verbessern. Und genau deswegen machen wir zum Beispiel unser Stoffwechsel-SOS-Programm. Da fastet man jeden zweiten Tag, jeden anderen Tag essen wir. Aus gutem Grund, kann ich euch mal erklären. Aber das heißt, nur weil die Ketone gestiegen sind, heißt nicht, dass wir unbedingt deswegen viel Fett verbrennen, aber es ist ein Anzeichen dafür, okay. Das andere sind, man muss eben sagen, die Leute, die das propagieren, sind alle Anhänger von ketogener Ernährung. Und bei ketogener Ernährung geht es darum, dass man die Ketone erhöht, weil sie das ganz toll finden. Kann man diskutieren. Ja, das hat sicher total seine Berechtigung in speziellen Einzelfällen, aber es spricht sehr, 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 sehr viel dafür, Obst und Gemüse zu essen und Vollkorn und vor allem Ballaststoffe. Dann höre ich immer wieder, es steigert die Autophagie und angeblich besser als normales Fasten. Und ich habe extra wirklich die Videos teilweise mehrfach durchgeschaut und denke mal, wo erklären sie das jetzt im Zusammenhang? Und die Wahrheit ist, das ist eine reine Annahme. Kein Mensch misst es dort. Sie können es gar nicht messen. Meistens sagen sie, weil die Ketone gestiegen sind und der Blutzucker gesunken ist, ist die Autophagie höher. Weder Ketone noch Blutzucker sind ein direktes Maß für Autophagie. Das ist eine Annahme, dass das korreliert. Ja, und da gibt es einen Index, Keton, Blutzuckerindex, so wie das heißt. Und das ist eine Annahme, dass das korreliert und das nehmen sie an. Keiner in diesen Videos, ich habe es mir extra angeschaut, keiner hat es direkt gemessen. Könnte man messen, ist recht kompliziert. Man kann es eben nicht einfach messen und deswegen nehmen sie das an, weil das andere passiert ist. Und ja, wir wissen, Autophagie steigt, wenn man fastet, hat wieder nichts mit den Sardinen zu tun. Es hat damit zu tun, dass sie im Kaloriendefizit sind. Und über Autophagie haben wir schon mal geredet, glaube ich, letztes Jahr, wenn ihr schaut, glaube ich, in den Fastenfolgen, Intervallfasten oder so. Man muss nicht fasten, um Autophagie, also das ist die Müllabfuhr des Körpers, vereinfacht ausgedrückt, zu erhöhen. Das findet Gott sei Dank immer statt und mit Sport kannst du es erhöhen und anderen Sachen auch. Kein Mensch muss sich mit Sardinen quälen. Dann habe ich eine gesehen, die hat gesagt, man nimmt ab, obwohl man nicht ins Kaloriendefizit gelangt. Und ihr Beispiel war eine Susan, die sie nicht gezeigt hat. Und ich sage, die Susan hat so super abgenommen. Und haben alle gesagt, die Susan nimmt mit den Sardinen, ich glaube, mehrere Monate hat sie nur Sardinen gegessen, hat so super abgenommen, weil sie weniger gegessen hat. Und ohne, dass ich die Susan kenne, kann ich sagen, garantiert war das so. Und das Beispiel, das sie dann gebracht hat, ist, dass sie gesagt hat, weil die Susan hat dann das Gegenbeispiel gebracht, indem sie ausreichend gegessen hat für ihren Kalorienbedarf und sie hat trotzdem weiter abgenommen, also ausreichend Sardinen gegessen hat, und zwar 1500 Kalorien pro Tag in Sardinen. Das ist ein Kaloriendefizit für eine erwachsene Frau. Was macht die? Ist die winzig klein und liegt nur im Bett bei 1500 Kalorien? Die hat damit ein Kaloriendefizit. Und deswegen, man nimmt nur ab mit einem Kaloriendefizit und zwar immer genauso viel, wie man ein Kaloriendefizit gehabt hat. Man isst einfach weniger Sardinen, als man meinen würde, weil man nicht so viel runterbringt, weil es irgendwann halt doch ein bisschen eklig wird. Ja? Aber wie gesagt, das sind alles positive Effekte und die stimmen auch. Man könnte sie einfacher haben, finde ich, aber man könnte sie auch damit erreichen. Aber man hat auch Nährstoffmängel mit langfristigen Sardinenfasten und jetzt, wenn es 2-3 Tage macht, wird nichts passieren, aber eine Woche, einen Monat oder länger. Mich wundert es ja, dass die Menschen, die das monatelang gemacht haben, kein Skorbut gekriegt haben. Also Skorbut ist die Vitamin-C-Mangelkrankheit. Wahrscheinlich haben sie supplementiert und nichts gesagt. Es sind keine Ballaststoffe drinnen. Schöne Grüße vom Mikrobiom, das muss ernährt werden. Ja, und dein Mikrobiom lebt nicht von Sardinen. Ja, dein Mikrobiom lebt von Ballaststoffen. Gemüse und Obst und Vollkorn, kommt ja nichts. Magnesium fehlt. Ein ganz wichtiger Punkt, der ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich, sind Antioxidantien. Also Antioxidantien, muss ich wieder ein bisschen ausholen, wenn etwas im Körper oxidiert, also mit Sauerstoff reagiert, wir würden in der Umgangssprache sagen ranzig werden. Also ein oxidiertes Fett ist ein ranziges Fett. Und Antioxidantien sind die Stoffe, die verhindern, dass Dinge im Körper, alle Wissenschaftler kriegen jetzt leider einen Vogel, wenn ich das sage, ranzig werden. Ja, die werden von Sauerstoff angegriffen und dann werden sie quasi ranzig und das stimmt schon, aber wissenschaftlich würde man es anders nennen. Und die Antioxidantien stoppen das. Ja, die fangen diesen aggressiven Sauerstoff ab, um zu verhindern, weil es eine Sauerstoffreaktion ist, dass der quasi an unser Öl drankommt und es ranzig werden lässt. Und deswegen sind sie Antioxidantien. Und da gibt es ein paar ganz wichtige, wie Vitamin C zum Beispiel, aber Vitamin A, Vitamin E, aber auch viele sekundäre Pflanzenstoffe, also diese ganzen Polyphenole, die Dinge, die so gut sind am Gemüse und an den Beeren, die haben wir ja nicht, wir essen ja nur Sardinen. Und da fehlen die total. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich letztes Mal vergessen habe. Der Dr. Norwitz, der erste Versuch mit diesen 1000 Sardinen in einem Monat oder was er gegessen hat, das habe ich vergessen zu erzählen, erzählt nämlich dann, dass er, ich glaube, nach ein paar Wochen aber erst, so wahnsinnig nach Fischstinken angefangen hat. Seine Haut hat nach Fisch gestunken, was für ihn, sagt er, erzählt er dort, so schwierig war, dass seine Freundin gesagt hat, sie rührt ihn nicht mehr an und es hat scheinbar zu einer echten Beziehungskrise geführt, aber er hat weitergemacht. Und jetzt ist es so, das erzählt er lachend und ich finde es ein Riesenproblem. Weil erstens einmal, warum sondert der Fischöle ab in seiner Haut? Aber weil er halt so viel Omega-3 im Körper hatte. Aber vor allem eines, wenn ihr kocht oder einen Fisch einkauft, heißt immer, ein frischer Fisch riecht nach Meer und nur verdorbener Fisch riecht fischig und ranzig. Und der hat nicht zart nach Meer geduftet, sondern der hat nach Fisch, also der hat fischig nach ranzigem Fisch gerochen. Und das sind jetzt reine Spekulationen, aber der hat unfassbare Mengen an Omega-3 gegessen und Omega-3 ist wahnsinnig instabil und sehr empfindlich auf eben ranzig werden, auf Oxidation. Aber er hat praktisch keine Antioxidantien mehr gegessen. Und ob da nicht ein Missverhältnis ist, wo dann sagt, was ist denn da der oxidative Stress von diesen Fetten in seinem Körper eigentlich? Weil das hat er nämlich nicht gemessen, leider. Wie viele von denen sind denn eigentlich oxidiert und hängt das damit zusammen, dass er leicht, also dass er stark fischig riecht, dass er eben oxidierte Fette drin hat, weil dann irgendeinem Punkt sind dann die essentiellen Fette nicht mehr gut für uns, weil oxidierte, so ranzige Fette sind wahnsinnig schädlich, das nennt man oxidativen Stress, ja. Also, wenn man das zu lang macht, das ist keine vollständige Ernährung, da fehlen viele Dinge. Und es ist irgendwie dieses, wir haben immer diesen, erstens gibt's jetzt überall diese Lifehacker, die immer schnell irgendwelche Ergebnisse haben wollen. Und ja, das ist, wäre natürlich angenehm. Und oft finden wir irgendwie kurz und hart irgendwie besser als eben gleichmäßig und halt durchschnittlich. Aber das hat schon auch seine Nachteile. Es ist so, dass Sardinen sind ja sehr niedrig an der Nahrungskette. Das heißt, haben sie relativ wenig Schwermetalle. Und die Leute, die es untersucht haben, haben gesagt, sie haben jetzt keine erhöhten Schwermetalle im Körper gefunden. Aber grundsätzlich ist viel Fisch zu essen über Wochen. Manche machen es ja wirklich wochenlang. Müsste man das schon auch noch so im Hinterkopf behalten. Dann essen sie ja nur Fisch aus der Dose und zwar in Öl. Das heißt, da ist die Mikroplastik- und Weichmacherbelastung sicher vorhanden, weil, ich weiß nicht, ob ihr das so im Kopf habt, aber jede Dose, vor allem die, die man so aufziehen kann, das ist nicht innen Metall, sondern die sind innen mit einer ganz dünnen Plastikschicht überzogen. Und diese Plastikschicht enthält natürlich auch Weichmacher und die werden besonders von Öl rausgezogen. Und diese Sardinen sind ja in Öl und damit haben wir da besonders viel drinnen. Und das ist jetzt über Wochen und Monate, oder also wenn man viele davon isst, wäre das schon eine Sache, die ich im Hinterkopf behalten würde. Und manche reden auch vom Salz, wobei ich mir angeschaut habe, was bei uns so an Salz in den Dosen drinnen ist. Und die Menge, die man essen würde, halte ich für überhaupt kein Problem. Vor allem, man isst ja auch keine Kohlenhydrate dazu. Also da müsstest du schon ein Salzproblem haben, wo du sagst, du hast eine Erkrankung, wo dir die Ärzte gesagt haben, du musst wirklich sehr viel weniger Salz essen und dann bitte machst du sowieso keine Fast, ohne das ärztlich abgeklärt zu haben. Also, um das zu sagen, ich glaube, dass das Ganze kann man viel einfacher haben. Ja, die ganzen Versprechungen, die machen, die stimmen nicht ganz so oder sie sind einfach nicht eine Funktion der Sardinen, sondern eine Funktion von Fasten und weniger Essen. Und wenn dich ein Fastenprogramm interessiert, wo du dich nicht quälen musst, also nicht zu stark tagelang mit Sardinen, ich verlinke euch gerne das Stoffwechsel-SOS. Das dauert 10 Tage, man macht es auf keinen Fall länger. Man fastet einen Tag mit 2 winzigen Mahlzeiten und dann isst man am nächsten Tag normal, um eben dem Körper zu signalisieren, dass er genug kriegt, damit er nicht in den Sparmodus geht. Und das ist sehr effektiv und es funktioniert und du musst keine Sardinen essen, aber du kannst Sardinen essen, wenn du möchtest, an den Fasttag. Okay, wenn ihr noch mehr Fragen zu diesem Thema habt oder zu jedem anderen, wie gesagt, schickt es mir, kommentiert es auf Spotify, auf YouTube, wo immer ihr das seht oder schickt mir eine E-Mail an podcast@fastformel.com, dann beantworte ich das gerne und jetzt kommen wir endlich zu unserem Hauptthema, der BMI. Viele von euch haben dafür abgestimmt, weil ihr wissen wollt, wie relevant ist der BMI, also der Body Mass Index heute noch, sollte man darauf achten, was sagt er? Und dann dachte ich, das machen wir heute mal ganz kurz. Und es ist ja interessant, wir verwenden eine Zahl, die von einem Mathematiker erfunden wurde, das ist kein Mediziner. Und ich habe das ein bisschen, also ich habe nachgeschaut, weil ich wusste es auch nicht. Adolphe Quetelet hat das, ein Franzose hat das 1832, also kurz nach Napoleon, muss mit dir bedenken, erfunden. Und da ging es darum, der wollte so statistische Normwerte, Verhältnisse herausfinden, in der Natur überhaupt, also so wie, ich sage mal, der goldene Schnitt bei der Architektur, wo du sagst, gewisse Dinge stehen im gewissen Verhältnis zueinander, wollte der schauen, gibt es das bei Menschen auch, ja, dass der ein Mensch, der quasi durchschnittlich normal ist, hat er ein bestimmtes Verhältnis von Körperteilen zueinander. Und da kam eben raus, dass das Gewicht zur Größe ein gewisses Verhältnis hat oder haben sollte, hat er gesagt. Und zwar, wie man das berechnet, ich merke es mir immer am einfachsten, keine Ahnung, ob das für euch auch einfach ist, Kilo pro Quadratmeter. Ja, ist das, wie man sich's merkt. Und wie man es also berechnet, den Body Mass Index ist, dass man nimmt das Gewicht in Kilo, dividiert durch die Größe in Metern, zum Quadrat. Also ich bin 1,64, also 1,64 mal 1,64 sind die Quadratmeter und dann nimmt man 61, mein Gewicht, und dividiert das durch eben 1,64 mal 1,64, dann hat man den Body Mass Index. Ja? Und wir reden immer beim Body Mass Index auch davon, wann es Übergewicht ist, aber damit sieht man auch Untergewicht. Also zum Beispiel alles unter 18,5, wenn die Zahl, die da rauskommt, 18,5 ist, ist Untergewicht. Dann ist es normal, es ist 18,5, aber eigentlich besser schon 20, aber 18,5 bis 25, also 24,9. Ab 25 ist es Übergewicht bis 30. Und ab 30 ist es dann Adipositas. 1, 2, 3, da gibt es verschiedene Stufen. Ja, aber was für uns jetzt wichtig ist, normalgewichtig sollte so sein zwischen 20 und 25. Mit 25 bis 30 bist du in der offiziellen Kategorie Übergewicht und dann drüber ist es Adipositas. Und warum ist es jetzt überhaupt wichtig? Wichtig ist es deswegen, also entstanden ist es erst einmal, um zu sagen, es ist hilfreich in Studien, um zu sagen, wer ist denn übergewichtig, wo wird es denn krankhaft übergewichtig, in welche Kategorie fallen die ungefähr, wenn wir große Studien machen, weil wir brauchen nur zwei Zahlen, wir brauchen nur die Größe und das Gewicht. Wir müssen jetzt nicht Fettprozente oder irgendwas ausrechnen, wir können relativ schnell so sagen, Pi mal Daumen, wo gehören die hin? Vor allem, nachdem wir jetzt wissen, dass eben je höher diese Zahl ist, umso mehr gesundheitliche Risiken hat man für gewisse Krankheiten. Ja, also es eignet sich also super für Populationen, aber in den letzten Jahren ist es ein bisschen in Verruf gekommen, weil wir sagen, es sagt ja nicht so wirklich aus, was die für einen Körper haben. Ja, was ist, wenn die sehr muskulös sind? Was ist, wenn die einfach, früher hätte man gesagt, schwere Knochen, die gibt's glaube ich nicht, aber also was ist, wenn die einfach andere Körperzusammensetzung ist und deswegen stimmt der nicht? Und da gibt's auch eine ganz neue Studie, wo sich angeschaut haben, ich habe vergessen, wie viele, aber viele, viele Menschen, wenn wir sie nach dem BMI einstufen, wie viele von denen sind auch dann noch in der gleichen Kategorie von Übergewicht oder Adipositas, wenn wir sie mit anderen Messmethoden einstufen? Und rausgekommen ist, zwischen 98% und 99% der Menschen, die man da untersucht hat, sind in der gleichen Kategorie nach BMI und anderen Messmethoden. Also ja, das mag schon stimmen, dass es für dich nicht stimmt. Und dann weißt du das wahrscheinlich. Aber für die Großteil der Bevölkerung ist das schon gar keine schlechte Zahl, um das mal einzuschätzen. Ich komme gleich dazu, wo das Risiko ist. Also wo es versagt, ist eben zum Beispiel bei sehr muskulären Sportlern, also ein Spitzensportler, ein Gewichtheber oder jemand, der einfach relativ viel Muskelmasse hat, der ist dann quasi theoretisch adipös, weil die so viel wiegen, weil sie so viel Muskeln haben. Dann stimmt er natürlich nicht. Aber das reicht ja, wenn ich einen Blick auf den Menschen werfe und weiß, okay, da stimmt's halt nicht. Ja. Und dann stimmt der BMI nicht für dieses Risiko, weil da geht's eher um darum, wie viel Muskelmasse und wie viel Fettmasse man hat. Aber für einen von 50 stimmt's nicht und für 49 von 50 stimmt schon. Dann sagt man auch, die Verteilung des Fettes wird damit nicht beachtet. Also das heißt, ist es um den Bauch herum, ist es in der Bauchhöhle oder hat man Hintern, Oberschenkel und Busen? Und das stimmt natürlich schon, wobei das eben in den normal bis leicht übergewichtigen Kategorien macht es einen Unterschied. Wenn wir dann in die Kategorie kommen, wo wir einen BMI über 30 haben, ist es so, dass auch das subkutane Fett, also auch das Fett, das wir nur unter der Haut haben und nicht in der Bauchhöhle, also am Hintern, Oberschenkel, auch das ist dann so stoffwechselrelevant und das auch erhöht dann das Risiko für die Krankheiten. Aber das heißt also, ab einer gewissen Höhe macht auch die Fettverteilung keinen wahnsinnig großen Unterschied mehr. Ja? Wir kommen gleich dazu, je älter man wird, zählen die Zahlen auch ganz anders, aber schauen wir uns mal an, welches Risiko hat man denn, wenn man einen erhöhten BMI hat? Ja? Und da geht es meistens um Stoffwechselerkrankungen, also Diabetes Typ 2, Insulinresistenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkte, Hirnschläge, Atherosklerose, solche Sachen. Man hat eine erhöhte Entzündung, weil einfach Fettgewebe ein endokrines Organ ist, also das hat auch, wie wir ja schon länger mal breiter besprochen haben, fördert die Entzündung mehr, wenn es am Bauch ist, aber ab einer gewissen Menge überall. Und wenn Entzündung erhöht ist, steigt das Risiko für alle Zivilisationserkrankungen und damit auch für Krebs. 13 Krebsarten sind mit einem erhöhten BMI verbunden. Okay, aber ab wo wird es denn jetzt problematisch? Ist es sofort, wenn man im Übergewicht ist? Und wie viel steigt es eigentlich? Worüber, finde ich, Menschen viel zu wenig reden, ist das, dass Untergewicht gleich schädlich oder teilweise schädlicher ist als Übergewicht. Und ich glaube, das haben die wenigsten am Schirm. Also ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr das alles. Irgendwann habe ich vor kurzem gesagt, das hat fast niemand am Schirm, und wurde ich sofort korrigiert, dass sie das schon weiß. Und das war eine andere Behauptung. Und das eh alle wissen. Ich behaupte jetzt mal, dass ihr das nicht am Schirm habt. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und zwar, wenn man Adipositas hat Stufe 1, also zwischen 30 und 35, hast dann ungefähr 45, also knapp 50% erhöhtes Risiko für diese Erkrankungen. Bei einem BMI unter 18,5 hast du 50% Erhöhung des Risikos. Also untergewichtig zu sein, ist problematischer als Adipositas, nicht Übergewicht, Adipositas Stufe 1 zu haben. Und übrigens auch zwischen 18,5 und 20, deswegen habe ich vorher gesagt, Normalgewicht ist uns eigentlich lieber zwischen 20 und 25, auch da steigt schon das Risiko. Ja, deswegen, also auch an der Grenze, diese ganz schlank zu sein, ist nicht immer ideal. Also es ist auch kein Ziel, und untergewichtig zu sein, ganz sicher kein Ziel, vor allem, wenn wir älter werden. Aber, also das Risiko, quasi die Risikoberechnung mit diesem plus 50, plus 30, zu dem wir jetzt gleich kommen, was man dann nimmt, ist normalgewichtige Menschen, die gesund sind und nie geraucht haben. Also nicht auch Rauchen aufgehört haben, sondern nie geraucht haben. Ja, das ist unser, quasi unsere Basis, und davon rechnen wir weg die plus, plus, plus. Und da ist es so, dass es mit dem Übergewicht beginnt dann langsam zu steigen, aber nur gegen Leute, die nie geraucht haben. Also das ist, beginnt dann langsam zu steigen, um 7%, um 20% Erhöhung. Richtig quasi relevant wird es aber mit einem BMI von 30. Da steigt es eben am Anfang um ungefähr die Hälfte. Bei 35 bis 40 verdoppelt sich das Risiko für die Krankheiten, und bei über 40 ist es vervierfacht. Also das ist einfach, je mehr du quasi weg bist von dieser gesunden Mitte, umso größer wird dein Risiko, und zwar nach unten und nach oben, muss man dazu sagen. Ja? Was auch, ich meine, ich habe schon gewusst, dass wenn man älter wird, ist ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen und auch Fett auf den Rippen sogar beschützend, das wissen wir. Das hatte ich schon im Kopf, aber dass es so einen dramatischen Unterschied macht, war mir nicht klar. Das heißt, jüngere Menschen haben ein größeres Risiko für diese Krankheiten im Vergleich zu älteren Menschen mit dem gleichen Art von Übergewicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Also, das heißt, wenn du zwischen 35 und 49 bist, was sie hier angeschaut haben, dann hast du bei jeder Stufe BMI, also jeder Fünfer-Schritt BMI, die du raufgehst, steigt das Risiko um 50%. Das heißt, von 25 auf 30 sind es 50%, von 30 auf 35, 50 plus 50% von 50 sind 75%, ja? So steigt es rauf. Beziehungsweise habe ich jetzt falsch gerechnet. Egal. Die 50% gehen von der neuen Zahl aus. Falsch gerechnet, sorry. Wenn du aber über 70 bist, steigt das Ganze nur noch um 20% pro Fünferstufe. Also die, quasi die einen gehen, das Risiko geht nach oben und unten so rauf, und bei den anderen wird die Kurve flacher. Falls ihr mit mathematische Hirne seid und euch das jetzt geholfen hat. Je älter du bist, umso mehr verzeiht der Körper, dass du ein bisschen mehr Fett mit dir herumträgst, und es wird sogar am Anfang, sogar dieses leichte Übergewicht ist sogar beschützend, hilft dir sogar. Das andere, was ich persönlich gar nicht am Schirm hatte, muss ich sagen, ist, es ist wesentlich risikoreicher, übergewichtig zu sein für Männer als für Frauen, und zwar dramatisch. Also Frauen haben die Verteilung, die wir gerade gesagt haben, aber bei Männern steigt jeder Fünfer-Schritt um 50%. Also das ist, der steigt dann vom Normalgewicht auf 30 oder 35 viel, viel steiler ab, und damit auch die Gesamtsterblichkeit, da geht es immer um die Sterblichkeit von diesen Krankheiten, als bei Frauen. Also der Körper der Frau verzeiht es viel mehr, auch wenn wir älter werden, ein bisschen mehr Fett auf den Rippen zu haben, als es die Männer hätten. Das ist ganz wichtig, ja. Wie gesagt, es geht um Herzinfarkt, es geht um Gehirnschläge, Lungenerkrankungen, Krebs auch, der steigt das Risiko nicht so steil an wie die anderen, aber je übergewichtiger, umso mehr. Und wie gesagt, gerade bei den Männern ist es besonders dramatisch. Jetzt habe ich gesagt, ja, okay, der BMI ist ein gutes Maß, du kannst ihn für dich ausrechnen, aber wenn du jetzt den damit nicht ausrechnen möchtest. Bevor ich dazu noch komme, ich habe da was noch notiert, und zwar, die Menschen von dieser Studie schätzen, dass man, dass in Europa einer von 7 Todesfälle, die zu früh kommen, also von Menschen, die zu früh sterben an irgendeiner Krankheit, dass jeder 7. davon durchs Übergewicht verursacht wurde. Also wenn die an einem Herzinfarkt sterben, dann wurde dies, können sie diesen Herzinfarkt quasi dem Übergewicht, die Ursache ins Übergewicht geben und nicht den anderen Ursachen, die man so haben kann. Und sagen, jeder 7. Todesfall schätzen die, also jeder 7. zu frühe Todesfall ist auf Übergewicht zurückzuführen. Also es lohnt sich, normalgewichtig zu sein, und es ist aber so, dass die Kurve wirklich stark ansteigt ab 30, also ab Adipositas. Dieses ein bisschen zu viel auf den Rippen, vor allem wenn man älter wird, wie gesagt, macht eigentlich gar nichts. Man, auch wenn man jünger ist, da beginnt es noch sehr sachte zu steigen. Also macht euch jetzt nicht komplett narrisch, weil ihr einen BMI von 26 habt. Wenn ihr über 30 habt, und das finde ich halt immer schade an diesen Maßzahlen, jetzt wissen wir, es ist nicht gut. Und was tun wir jetzt? Weil es hilft dir ja noch nicht. Es gibt dir ja kein Werkzeug in die Hand, wo du sagst, bei einem BMI von 32 bedeutet das das und du musst das machen. Sondern dann bist du ja alleingelassen und sagen sie ja immer noch, ja, musst halt abnehmen. Das kann ja nicht so schwierig sein. Wir wissen alle, dass es dann doch nicht manchmal nicht so einfach ist. Wie ich immer sage, abnehmen ist einfach, aber es ist nicht leicht. Weil, und zwar, es ist deswegen nicht leicht, weil man sein Leben ändern muss. Und sein Leben zu ändern ist nie einfach. Also ist nie ganz simpel, sondern es ist auch nicht eine Sache, die man falsch macht, sondern es ist ja immer multifaktoriell, und da muss man viele kleine Dinge ändern. Und es ist oft einfacher, eine einzige Sache zu ändern. Aber das ist ein anderes Gespräch. Okay, wir haben jetzt einen BMI oder du findest den BMI nicht toll. Wie könntest du es anders messen? Was wäre eine andere seriöse Messmethode? Das Einfachste ist der Bauchumfang. Man hat früher Bauchumfang im Verhältnis zur Hüfte gemacht, davon ist man abgekommen, weil der Bauchumfang alleine genug aussagt. Und zwar, also das geht um die Taille. Und das wird ungefähr, wenn du sagst, Taille, weiß ich nicht, wo das ungefähr sein sollte, ich habe keine Taille, dann ist es ungefähr in der Höhe des Bauchnabels. Ja? Also das ist die schlankste Stelle, die du dort in der Gegend hast, aber sonst misst es in der Höhe des Bauchnabels ungefähr. Und da sollten Männer unter 94 cm sein, und zwar unabhängig davon, wie groß sie sind, und Frauen unter 80. Und Männer richtig gefährlich, das ist so wie übergewichtig, ist erhöhtes Risiko ein bisschen und Adipose, das erhöht es dann dramatisch. Die Gefahrenzone für Männer beginnt ab 102 und für Frauen ab 88. Also das kann man zu Hause mit einem Maßband leicht messen. Das Taillen-Hüft-Verhältnis, Waist-to-Hip-Ratio, wird nicht mehr so verwendet. Es ist eher der direkte Bauchumfang. Wenn man ein Verhältnis macht, dann ist es meistens Waist-to-Height, also die Größe zur Taille. Die Taille wird genau gleich gemessen und das ist ein sehr guter Prädiktor quasi. Und da ist es so, ich tue euch die Zahl in die Shownotes, weil ich finde, beim Zuhören ist es immer ein bisschen schwierig, sich das zu merken. Also, für Kinder, die lasse ich jetzt mal außen vor, gelten noch kleinere Werte, aber bis du 40 bist, als Erwachsener zählt für dich, das Taillen-Hüft-Verhältnis sollte 0,4 bis 0,5 sein. Das heißt, deine Taille sollte nur so breit, dick, wie auch immer sein, wie 50% deiner Körperhöhe. Und dann sagt man, Übergewicht ist dann zwischen 0,5 und 0,56 und ab 0,57 beginnt Gefahr, Alarmbereich. Ja? Wenn man über 40 ist, dann steigt das ein bisschen, weil wir ja gesagt haben, Übergewicht ist leicht beschützend und es wird nicht mehr so schädlich und deswegen beginnt man das zu steigern. Und zwar jedes Jahr quasi um 0,1, bis man bei 0,6 ist. Also 0,5 war die obere Grenze bis 40 und 0,6 ist die obere Grenze ab 50. Und zwischen 40 und 50 ist es immer so proportional, muss man durchrechnen. Und jetzt wieder merken, hinten ein 7er ist problematisch. Also 0,6 unter 0,6 ist alles super. 0,66, so wie vorher hatten wir 0,56, 0,66 ist Übergewicht, aber sind wir noch im Bereich. Ab 0,67, so wie vorher 0,57, Alarm, Alarm, Problembereich. Weil das hilft. Das sind die einfachen Messmethoden, die man zu Hause machen kann. Dann kann man es natürlich auch offiziell messen lassen, was sehr viel genauer ist. Also da gibt es diese BIA, die Bioimpedanzanalyse. Das ist etwas, da manchmal steht man, manchmal liegt man. Wir haben auch hier ein Büro und da werden so Elektroden aufgeklebt und dann schicken die einen kleinen Strom durch, den merkt man nicht. Und der Widerstand deines Gewebes, also der Strom geht durch und sagt, bei Knochen muss ich härter durch als bei Fett oder bei Muskeln oder bei Wasser, kann der ausrechnen eben, wie viel von deinem Körper besteht aus eben Fett und Knochen und Muskeln und Wasser und intrazellulär und extrazellulär, aber auch wo das Fett gelagert ist. Also die können auch sagen, ja, so und so viel ist in der Bauchhöhle oder eben am Bauch oder woanders. Und dann kriegst du eine ziemlich genaue Zahl. Du hast 16 Kilo Fett in deinem Körper und so viele Muskeln. Ja, das ist gut. Der noch bessere Standard ist sogenannte DEXA. Das ist eine ganz schwache Röntgenstrahlung. Und viele Frauen haben das vielleicht schon mal gemacht, wenn sie die Knochendichte messen lassen. Das wird auch mit DEXA gemacht. Und da kann man auch eine Variation davon machen. Da kenne ich mich zu wenig aus. Das mache ich nicht. Aber Variation machen, wo die sehr genau bestimmen können, wo das Fett ist und wie viel Fett du hast. Jetzt möchte ich noch ein Wort verlieren zu den Wagen, die man hat, die eigentlich auch eine BIA sind. Also die haben auch, wo du so Elektronen in die Hand nimmst oder barfuß auf so Metall stehst und dann misst es auch deinen Körperfettanteil. Ich möchte jetzt nicht schlecht reden. Da gibt es teure, die sind ganz okay. Die sind nie so genau wie die Profigeräte. Nie. Also ich sage immer, jede Waage lügt. Die Frage ist nur, wie viel lügt sie? Und es ist trotzdem, kann trotzdem wertvoll sein, das zu messen. Aber wenn du dich da drauf stellst auf so eine Waage und die sagt, du hast 28% Körperfett, heißt das nicht, dass du 28% Körperfett hast. Das ist das, was die misst. Und deswegen, was hilfreich ist trotzdem, das zu wissen ist, wenn es auf dieser Waage auf 26 geht, dann arbeitest du in die richtige Richtung. Wenn es in dieser Waage höher geht, dann weißt du, dass du Fettgewebe aufbaust. Wenn es gleich bleibt, dein Gewicht zum Beispiel, aber du hast weniger Fettprozent auf der gleichen Waage, heißt es, dass du wahrscheinlich Muskeln aufgebaut hast oder Wasser gespeichert hast, auf jeden Fall Fett verloren hast. Und dafür finde ich es hilfreich, Aber wenn ihr müsstet es mit einer DEXA oder mit einem professionellen Biergerät vergleichen, um zu schauen, ob das Gleiche rauskommt. Und die sind nie genau, aber wie gesagt, als Richtungsweiser bewege ich mich in die richtige Richtung oder mein Gewicht bewegt sich nicht, aber hat sich vielleicht an der Zusammensetzung was geändert. Dafür kann es, glaube ich, ganz hilfreich sein. Noch wichtiger ist eigentlich der Bauchumfang für euer Gesundheitsrisiko über Bauchfett. Ein ganz wichtiges Thema, das ihr euch gewünscht habt, reden wir nämlich das nächste Mal sehr gerne. Ich finde das Fazit von dieser BMI-Sache, ich finde den nach wie vor schon einen ganz guten Richtwert. Natürlich ist es wichtiger zu wissen dann noch, wie viel Muskeln haben diese Menschen, wie ist der Körper zusammengesetzt. Aber vor allem oft kriege ich mal so Anfragen von, ich bin so groß und habe so viele Kilo, ich möchte noch 4 Kilo abnehmen. Und wie mache ich das? Und dann gehe ich immer her und rechne schnell den BMI aus. Und ganz oft sind es Menschen, die sehr schlank sind. Und sage ich, ich verstehe, dass du dich vielleicht aufgebläht fühlst und willst, dass der Körper sich anders ausschaut. Aber es ist nicht gesund, an der Grenze zu Untergewicht zu sein. Und es ist nicht gesund, zu versuchen, den Körper ins Untergewicht zu drücken. Und der Körper, ich sage immer, es gibt einen Setpoint, der Körper kann sein Gewicht ganz alleine managen, dass er ein gesundes Normalgewicht hat, aber eben diese letzten 3 bis 5 Kilo, wo der Körper sagt, wunderbar, wir haben Normalgewicht, was willst du von mir? Und die Frauen oft sagen, ja, aber früher habe ich in eine Größe 34 gepasst, ich will das wieder. Da sagt der Körper, das ging dann quasi nur mit Zwang. Und es ist gerade, wenn wir älter werden, auch gar keine gute Idee, weil Untergewicht hat genau solche großen Probleme oder größere Probleme als Übergewicht. Das möchte ich hier nur noch mitgeben für die Leute, die immer darum kämpfen, dass sie ganz, ganz, ganz schlank werden. Wenn ihr eine Waage habt, lasst euch nicht von der frustrieren. Ich finde sowieso was anderes Wichtiges. Bei großem Übergewicht, es geht bei mir immer ums Gleiche. Das ist einen gesunden, entspannten Zugang zu einer normalen Ernährung. Man muss weder Sardinen fasten noch irgendwie sonst fasten. Man muss nicht hungern. Man soll sich immer satt essen. Wenn man den Körper mit allem versorgt, das er braucht, und er beginnt Entzündung zu senken und die Signale zu reparieren, dann sucht er sich sein gesundes Normalgewicht sowieso von ganz alleine und dann seid ihr weniger hungrig und früher satt und dann passiert das von ganz alleine. Wenn euch das interessiert, ich verlinke euch auch sehr gerne, also Stoffwechsel SOS für die Leute, die an Fasten interessiert sind, aber vor allem Fastformel 3S, 3 Schritte zum Wohlfühlgewicht, mein großer Kurs, den verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Und wie gesagt, schon vorher, meldet euch für den Newsletter an. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, immer her damit in den Kommentaren auf YouTube und Spotify oder eben als E-Mail an podcast@faustformel.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Baba!